Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hallöchen, Freunde. Erstmal ein riesen Sorry an euch, weil die letzte Folge nicht am letzten Montag kam. Aber heute kommt der zweite Teil mit dem Interview von Sick. Wir hatten leider wirklich ganz schöne technische Probleme. Und deswegen kommt heute die zweite Folge. Wir entschuldigen uns auch dafür, dass die Soundqualität ein bisschen schlechter ist, als ihr es sonst gewohnt seid. Aber ich denke, wir haben das Beste rausgeholt und man kann es sich auf jeden Fall gut anhören. Also viel Spaß jetzt mit der zweiten Folge. Ciao.
Wir haben jetzt schon ein bisschen uns verquatscht und wir könnten, glaube ich, stundenlang weiterquatschen über das, was damals passiert ist, wie das alles so entstanden ist. Wir haben auch einen kurzen Break in die Gefühlswelt gemacht und ich würde da gerne nochmal weiter einsteigen und ein bisschen in der Thematik nochmal umschwingen. Und zwar arbeitest du ja auch ganz eng mit Stigma e.V. zusammen. Ich durfte ja auch die Ehre haben, schon mit dir einen Schuleinsatz zu haben und würde gerne da nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich glaube, dass das auch nochmal richtig interessant ist für unsere Community. Denn du erzählst ja da eine Geschichte aus einem bestimmten Grund und leistest damit ja jetzt auch wirklich wertvolle Arbeit für junge Menschen. Und da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil ich das ultra spannend finde, was du mit deiner Geschichte jetzt machst und was daraus entstanden ist.
Im Grunde erzähle ich den Kids an den Schulen nur in ihrer Sprache anscheinend auch, weil die Achtklässler verstehen mich, wenn ich komme. Also da ist keine Barriere dazwischen. Die fressen mir im Grunde gerade die Schlimmsten an der Schule. Das sind die, die mir dann wirklich am Ende der 4 Stunden Prävention oder das nach dem Vormittag oder so wirklich ganz vorne sitzen und aus der Hand fressen, so, und wo ich dann zum Teil auch sehen kann, wie es Klick macht, indem ich einfach nur ganz ehrlich meine Lebenserfahrung wiedergebe. So, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe konsumiert aus einem ganz bestimmten Grund. Also erstens der Hauptgrund, ich wollte mich nicht fühlen, natürlich, aber das war im Grunde in meinem Kopf die Jagd nach Glück. So, ich will nur mich so gut, wie es nur irgendwie geht, fühlen und glücklich sein. Und im Normalfall ging das halt irgendwie nur mit Substanzen, so im Sharing nehmen. Das ist aber halt nicht normal. So, für Glück muss man was tun. Für Glück blutet man, schwitzt, Schweiß und Tränen. So, weil im Leben ist es im Normalfall so, dass die kurzen, schönen Momente, die wir als Glück bezeichnen oder als glückliche Momente, als schöne Momente bezeichnen, sehr kurz sind. Also kaum greifbar, nicht für viele, nicht festhaltbar. Ja. Es ist nicht mal wert, das abzuspeichern, weil das Minus halt die ganze Zeit überwiegt. So, also wirklich Freude dann auch für irgendwas zu empfinden und so weiter und so fort, das war ja auch für mich eine Qual. Ich wäre die ersten 4 Jahre am liebsten rückfällig geworden, jeden Tag. So, weil macht für mich gar keinen Sinn, nüchtern zu sein. So, ist ja voll die Hölle, Alter. So, jetzt kriege ich das auch noch alles bewusst mit. So, da war vorher irgendwie angenehmer. So, auch wenn das auch Elend beinhaltet. Aber das andere, ich konnte mich dann halt entscheiden. Entweder ich vegetiere vor mich hin und frage mich immer nur, warum werde ich nicht glücklich, oder ich tue was dafür. Also, es ist halt auch, also, glücklich sein ist eine bewusste Entscheidung, glaube ich. So, also das ist mein Lebenserfahrungswert. So, immer wenn ich mich bewusst für etwas Positives entschieden habe, auch wenn der Weg dorthin dann schmerzhaft war, war immer eine bewusste Entscheidung. Und ja, letztendlich tut es mir dann auch gut, auch wenn es halt dieses gute Gefühl immer verzögert nachkommt. Erstmal muss man halt immer was leisten dafür. Also ganz gutes Beispiel Sport. So, ja, du kannst nicht aussehen wie Herkules, wenn du nicht zum Training gehst, weißt du, also, dann, das ist so, solche Sachen sage ich mir dann auch, aber wenn ich mir dann so Calisthenik-Jungs und so angucke, Alter, wie die abgehen und so, weißt du, auf 3 Fingern, auf einem Finger Handstand machen, sich noch im Kreis drehen dabei, gut aussehen auch noch und so, wo ich mir denke, ey, ja, du geiler Wichser, das will ich auch wieder, weil ich habe schon auch die sportliche Veranlagung, so, ich habe den Körper dafür, ich habe auch die Muskulatur dafür, ich bin nur faul wie Scheiße. So, ja, ich will so aussehen, aber oh, dann stuf, also weißt du, dann auch 7 Tage oder 8, 9 Tage die Woche 12 Stunden trainieren zu gehen oder so, das ist mir einfach zu viel. So, also da bin ich halt auch nicht bereit dafür, das zu leisten, aber wenigstens so, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper. Diesen Anspruch habe ich halt mittlerweile und das bedeutet, Sport ist Pflichtprogramm geworden, auch wenn ich also gar keinen Bock drauf habe, weil ich einfach faul wie Scheiße bin. Das ist halt so. Aber man muss sich dann auch kennen, um sich dann auch zu erwischen, um dann diese Dinge irgendwie doch dann am Ende besser zu machen.
Du hast eben gesagt, die fressen dir aus der Hand, wenn du in den Schuleinsätzen unterwegs bist und ich habe es ja auch erlebt und ich habe das auch beobachtet und warst auch sehr im Fokus. Ich meine, es geht dabei auch um dich, aber die Augen sind wirklich auf dich gerichtet, wenn du anfängst zu sprechen. Und ich glaube, es macht so ein bisschen diese ehrliche, authentische Art und Weise, dieses platte Reden, wie es wirklich ist, wie du es erlebst und wie du es auch erlebt hast, was es für die Kinder und Jugendlichen nahbar macht. Und nicht einer, der erzählt, ich habe damit nichts zu tun und mir geht's gut und ich kümmere mich gut um mich selbst und das habe ich auch schon immer getan, sondern zu hören, wie schwierig das eigentlich ist. Und ich glaube, genau das ist auch das, worum es geht, weil gerade in dem Alter, in der Pubertät, ist ja das größte Ding jeden Tag diese blöden Emotionen, die einen irgendwie überrennen, die einen über einen überlaufen. Man kriegt sie nicht einsortiert, man muss irgendwie seine Ziele erreichen, man hat Druck von außen. Und ich glaube, dass das so die größte Herausforderung ist, in der Zeit seine Emotionen zu sortieren und das auch langfristig. Und gerade an dem Punkt sind ja die, mit denen du auch dann zusammenarbeitest, die sagen, okay, es ist aber gerade viel und ich weiß gerade vielleicht gar nicht, was Glück bedeutet und ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich mich fühle.
Ja, das ist immer die große Herausforderung. Also das Ding ist, wenn ich an Schulen gehe, sehe ich immer mich und ich bin schwer zu erreichen. Ich bin ganz schwer zu erreichen. Ich ziehe mein Ding durch, ist mir scheißegal, was du da vorne laberst. So, das ist einfach so. Vielleicht auch, weil ich immer schon Autoritäten in Frage gestellt habe. Also an mich ranzukommen, war schwierig und dementsprechend verhalte ich mich dann heute, wenn ich als Erwachsener mit der Mission, die ich habe, sag ich mal jetzt so, nämlich komm auf deine Emotionen klar, den Kids das beizubringen oder nahezulegen wenigstens. Wenn ich dann hingehe, dann ist es ja für mich oft die Herausforderung, mich selbst zu erreichen. Also ich rede dann oft mit mir und ich weiß, wie feinfühlig ich zuhöre und du sagst nur ein falsches Wort und ich schalte ab. So, und dementsprechend ist halt, und oft ist es ganz einfach, super stumpf. Das ist ja das erschreckend. Also oft für mich war das fast belustigend, weil ich dachte, so einfach ist das. So einfach hätte man mich auch erreichen können. Einfach mir da so ein Dude vorsetzen, der sagt, komm mal klar, du, wenn du so machst, wird so enden. Punkt. Wenn du nicht auf deine Emotionen klarkommst, wirst du fehlreagieren in deinem Leben. Das bedeutet, du wirst dich in Situationen bringen, die du gar nicht wirklich willst. Sei es Gewalt, sei es Konsum, sei es Rückzug, nicht mehr sprechen. In der Klasse, wo wir, also in der Schule, wo wir zusammen waren, hat so auch in den Klassenrunden, so wo wir aufgeteilt waren, in den kleinen Gruppen, auch so den harten, den dicken Max raushängen lassen, so. Also, es ging halt auch um Emotionen, so. So 5, 6, 7, 8 Schüler ziemlich gut mitgemacht, so, auch das abgefragt, auch. So, und dann kamen wir halt auch letztendlich zu diesem Schluss. Wenn du dich nicht um deine beschissenen Gefühle kümmerst, also das, was dich quält, kannst du nicht glücklich werden. Punkt. Das ist einfach so. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt ja nicht, dass man im Leben nicht mal zwischendurch unglücklich oder traurig oder deprimiert ist. Also ja, das gehört ja dazu. Aber so, wenn du dich nicht drum kümmerst, wird das eine Konstante. Das hört nie auf. Und es wird nur schlimmer, weil es passiert ja weiterhin im Leben auch noch etwas. Und je negativer und verschlossener und weniger mitarbeitsbereit du dich verhältst, umso weniger brauchst du erwarten. Also es ist letztendlich so, aber auch so, umso weniger wirst du irgendwie ein Gefühl der Heilung erfahren. Du musst dich einfach bewegen. Das ist ja auch so eine der gruseligen. Na, ich dachte, Giften reicht, man. So, ey, was soll ich denn noch alles machen? So, ja, jetzt kümmere dich um deinen Arsch, du Idiot. Ja. So, jetzt, oh Mann, Alter, das war echt eine schmerzhafte Lektion, die mir schwer, deswegen bin ich 4 Jahre fast am liebsten jeden Tag rückfällig geworden, weil dieses Gefühl der Sinnlosigkeit und des Warum, für was, wen juckt's so. Also ich war mir halt auch 30 Jahre lang scheißegal. So, natürlich, wenn es mich nicht juckt, juckt es. Ja, natürlich. Yeah. Vor allem, wenn du das nie gelernt hast. Wie gesagt, ich habe fast 30 Jahre im Müll geschmissen. So, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, was die Leute von mir wollen in meinem Leben. Die anderen gehören halt leider dazu. Und Gott sei Dank. Also es ist beides. Leider und Gott sei Dank. Ich mag die anderen ja gerne, aber mich mit ihnen auseinanderzusetzen, ist an vielen Punkten halt oft eine Herausforderung. Vor allem, weil sie Emotionen mit sich bringen. Und Emotionen hart bei mir einschlagen. Und wenn mich Menschen verletzen, dann macht das so immer gewaltig was mit mir. Und deswegen habe ich mir so meine Mechanismen angewöhnt und auch mein Umfeld sauber gemacht, so dass mir einfach so an wenig möglich Stellen irgendwas passieren kann. Deswegen kann ich inzwischen halt auch wieder mit Suchtbetroffenen auch direkt arbeiten, auch wenn sie noch akut konsumieren. So, das macht mir nichts mehr. Also ich habe dann schon lange keinen Suchtdruck mehr, so wie die ersten 4 Jahre. Wie hat nach 6, 7 Jahren aufgehört, habe ich keinen Suchtdruck mehr gehabt. Jetzt sind mich 13 Jahre clean. Also Cannabis clean, ich trinke auch Alkohol und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich völlig mich gegen den Rausch entschieden habe. Ich brauche auch so. Ich bin ein erwachsener Mann und ich glaube, ich habe gründlich drüber nachgedacht, über das Thema Rausch. Und ich habe das Recht, verdammt nochmal, auf Rausch, wenn ich den möchte. Die Frage ist immer nur, muss privater Natur sein. Tut es mir gut, ja oder nein? Und wenn ich merke, mein Konsum tut mir nicht mehr gut, dann ändere ich was daran. Das ist mit dem Alkohol immer wiederkehrendes Spiel, weil der schleicht sich halt ganz schnell ein. Ich habe so Phasen, wo ich dann straight gar nichts trinke, so ein paar Wochen auf jeden Fall, weil es halt gerade wie schon wieder an der Punkt war, wo 5 Bier gar nicht mehr wirklich turn. So, und wenn 5 Bier bei mir nicht mehr klatschen, dann weiß ich, okay, und du solltest mal wieder aufs Gaspedal treten, so, weil eigentlich merke ich 1/2 Liter, wenn ich den trinke. Und das ist auch richtig so, dass ich den 1/2 Liter schon merke. Das ist irgendwie gefühlt, ist das richtig. Und nicht, dass ich nach 5,5 Liter immer noch nichts merke. Aber das registriere ich halt auch. Und meistens schon viel früher, schon so, wenn ich bei 3 Bier ungefähr bin. Aber das schleicht sich halt immer wieder mal auch ein. So gerade in den Sommer, wenn du, weißt du, gehst raus, hier in Berlin, überall, egal wo du hingehst, alle trinken Bier. So, ja, willst du ein Bier? Ja, klar, komm, und zack, ist schon, oh, scheiße, heute wolltest du eigentlich nicht trinken. Also Sommer immer ganz schwierig. Aber so, wenn dann die dunklen Monate kommen und so, dann wird das wieder sehr bewusst, weil ich wieder viel mit mir alleine bin dann auch. Und ja, also nochmal bewusster als im Sommer zum Beispiel, ne?
Und da, du hast was Wichtiges gesagt, was ich aus meiner Position heraus mir immer denke, was ich auch finde, was ich mir jetzt in meiner Profession auf jeden Fall bewusst machen muss. Die Menschen sind eigentlich die Profis für ihr Leben. So, und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist ja das, was jeder Mensch tun soll. Und wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Menschen begleiten, sollten sie halt begleiten und unterstützen, wenn sie die Unterstützung haben wollen. Und wir können auch immer nur sagen, was wir vielleicht wissen, ohne dass es was, womit ich oft ein Problem hatte. Ich will nicht belehrend wirken. So, ich will niemanden sagen, wie er sein Leben zu führen hat. Wenn ein Mensch vor mir sitzt, der auch, sagen wir, 20 Jahre älter ist oder so, er weiß erstmal am besten eigentlich, was bei ihm funktioniert und wie es funktionieren kann. Und ich kann nur Hilfestellung leisten und ihm meinen Rat geben oder ihn dabei begleiten. So.
Naja, aber das machst du ja an der Stelle direkt mal, Entschuldigung die Unterbrechung, aber das machst du da ja schon so viel besser als die meisten Sozialarbeiter, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe. So, da kommst du mit deiner Überschrift, mit deiner Geschichte an, sagt er, ja, okay, und nach 10 Minuten hat er dich kategorisiert und abgeheftet und das ist jetzt dein Weg. Verdammt nochmal, hast du mich überhaupt irgendwann mal irgendwas gefragt, was ich will, was ich möchte, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche? So, und wenn ihr das macht, dann habt ihr ja eigentlich die Brücke auch schon geschlagen und dann ist ja eine Zusammenarbeit mit einem Sozialarbeiter auch möglich. So, ich habe diese Erfahrung halt in meiner Jugend nicht gemacht, weil Sozialarbeit war, ich will es jetzt auch gar nicht abwerten, aber
du kannst einfach frei raus
sagen. In meinen Kreisen war das halt auch so, der hat keinen Bock zu arbeiten, ja, jetzt labert er halt da mit ein paar Kids rum. So, ja, macht vielleicht noch Musik oder Malkurs mit denen, ja, super. Ja. Weißt du, also so war Sozialarbeit eingestuft, so in allen, egal wo ich hingeguckt habe, was will der schon machen? Wie will der mir denn helfen, Junge? Keiner kann mir helfen. So. Und wenn dann halt nicht dieses emotionale Abfragen kommt, wer bist du eigentlich? Was willst du? Was sind deine Träume? Und dann erst fragen, wie ist es denn passiert, dass wir jetzt uns hier gegenüber sitzen? So, weißt du? Also das erstmal abklären, dann hast du ja auch einen ganz anderen Zugang zu dieser Person als ja, ich komme dahin mit einer Überschrift und das ist wie beim Bewährungshelfer, der mich auch nicht kennt. Das ist wie bei der Jugendgerichtshilfe, das ist wie beim Staatsanwalt, wie beim Richter, wie beim Beamten in der JVA, das ist wie beim scheiß Busfahrer. Das macht alles gar keinen Unterschied. Ist nur dummes Gelaber.
Ja, das ist halt das Ding. Also, wenn wir jetzt bei dieser Überschrift bleiben, du bringst die Überschrift mit und ich muss die Geschichte rausfinden. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, das ist ja der Weg, den wir gehen müssen.
Und genau, sollten. Also über die Emotionen.
Ja.
Wir gehen über die Emotionen, wir müssen unser Gegenüber emotional verstehen, um ihm wirklich auch emotional helfen zu können, weil das ist das, was wir eben hatten. Deswegen mache ich dieses Format nur, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Ich werde tatsächlich zurzeit wieder in der Lage, habe aber andere Dinge zu tun. Yeah. Ja, aber ja, also es sind so. Und da ist es halt eine Berufung und an der Stelle wird es schwer, wenn es zum Beruf wird, weil den musst du dann halt auch einfach leisten, selbst wenn du gerade nicht emotional in der Lage bist selbst. So, wo du gesagt hast, du kannst es gut wegkompensieren, so wenn du dann auf der Arbeit bist, aber genau. Zu Hause bricht das. Aber das muss man sich dann halt auch bewusst machen, diese Grenze nicht grundlos und ständig überschreiten, sondern dann einfach irgendwann mal sich zurücknehmen und sagen, hey, ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich muss kurz Kraft tanken, weil sonst kann ich hier gar keinem helfen. Das war für mich so ein ganz bohrender, nagender, immer präsenter Gedanke, allein wenn es um mein Kind ging. Ich bin gerade nicht in der, also ich erkenne, wenn ich in der Lage bin oder wenn ich nicht in der Lage bin. Egal in welchem desolaten Zustand ich bin, ich erkenne es trotzdem. Ich weiß, wie die Realität trotzdem einzuschätzen, auch in meinen Zuständen, die ich hatte. So, und das war dann ja das, was dann letztendlich zur Depression geführt hat. Diese Erkenntnis. Es ist, wie es ist, Alter. Und du bist zu nichts in der Lage. Also damals, ne, ich konnte meinem Kind keine Emotionen erklären, weil Mama konnte es mir nicht erklären. Jetzt bin ich hier, aber ich weiß schon, was das Problem ist. Meine Mutter wusste nicht, dass das ein Problem wird. Sie hat gedacht, wenn sie sich einfach nur besser verhält, ist das alles cool. Was ihr da passiert ist, wird nie zu meiner Belastung. Ja, aber das passiert ja trotzdem, weil wir geben automatisch durch unser tägliches Verhalten unser Wissen oder Unwissen an unsere Kinder ab. Also auch das, was wir nicht können, vermitteln wir jeden Tag an unsere Kinder. Deswegen habe ich zwischendurch nicht getraut, mein Kind anzugucken, weil ich dachte, ich übertrage meine Behinderung auf sie. Also so diese Unfähigkeit, mit Emotionen umzugehen. So, also das war ganz, ganz schlimm, was mich, also diese Gedanken, die mich da gequält haben und diese Erkenntnisse und dieses Wissen, dass das halt so ist. Und aber gleichzeitig war ich irgendwie auch sehr froh, weil es gab ja auch die Erkenntnis, okay, ich bin der Einzige, der das dirigieren kann. Also ich muss es nur tun. Ich muss mich aufraffen und mich kümmern. Achtklässler sage ich immer, blödes Beispiel oder ein klares Beispiel, ist kein blödes Beispiel, ist eigentlich so ein sonnenklares Beispiel. So ein Vogel, so ein Piepmatz, so ein Spatz, der hört auf, sein Gefieder zu putzen, fängt sich kein Würmchen mehr, kümmert sich nicht mehr um sein Nest. Was passiert mit dem? Dauert 3-4 Tage, dann ist der Piepmatz tot. Oder 5 Tage, dann liegt er tot da unterm Baum und keine Sau interessiert's, weil er aufgehört hat, sich zu kümmern. Wir Menschen können das Jahrzehnte in die Länge ziehen, dieses Sterben.
Ja, da hast du recht, ja.
So, wir kümmern uns einfach nicht um uns und vegetieren vor uns hin und suhlen uns in unserem Elend und unser Unvermögen und unserer Unfähigkeit, mit irgendwas umzugehen, anstatt zu kommunizieren und uns Hilfe von anderen zu holen. Ich habe 30 Jahre einfach mein Maul nicht aufgemacht, weil wenn ich anfange zu sprechen, im Normalfall kriege ich eine Strafe dafür. Mhm. Ich gehe in den Knast, wenn ich anfange zu reden.
Und das ist ja auch ein mutiger Schritt, das überhaupt zu tun. Und wenn du es gar nicht kennst, wenn du es gar nicht gewohnt bist, darüber zu sprechen, ist, glaube ich, damit anzufangen auch einer der schwierigsten Schritte. Vor allem, wie du es ja auch immer selber beschreibst, du es ja selber gar nicht einordnen kannst. Und deswegen ist auch so eine Überschrift meiner Meinung nach gefährlich. Also wenn andere die geben, weil das natürlich auch irgendwie dich einmauert.
Das in eine bestimmte,
ja, und da fehlt auch einfach so viel. Und deswegen einfach dieses Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, Interesse zeigen, Dasein, Präsenz zeigen. Und es ist auch in Ordnung, wenn jeder mal nicht emotional verfügbar ist. Und es ist auch in Ordnung, wenn man als Elternteil nicht immer in der Lage dazu ist. Aber wichtig ist, das auch zu kommunizieren. Auch zu sagen, gerade geht's irgendwie nicht. Auch das ist in Ordnung, weil dann kann dein Gegenüber das einsortieren. Weil sonst fragt es sich die ganze Zeit, was ist da denn los?
Genau.
Ja.
Das habe ich so, das war auch so eine Erkenntnis, wo ich dann dachte, boah, ja Mann, das macht voll Sinn, Junge. Wenn ich den anderen sage, wie es mir geht, dementsprechend können sie sich mir gegenüber verhalten. Also ich habe Jungs, da funktioniert das blind. Der sieht mich, das dauert eine Sekunde, dann weiß der, wie seine Begrüßung für mich aussieht. Ob die, na du Wichser, alles klar, ausfällt oder, hey André, ist alles okay bei dir? Komm mal her, lass dich mal drücken. So, also mein Gesicht sagt ihm dann schon alles, aber da gibt's halt auch eine richtige Bindung. Aber wenn ich ihm das bei Fremden oder Leute, die mich einfach auch ansprechen oder auch bei Freunden, bei Familie oder sonst was, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere oder so und mir gerade, ich sag's mal jetzt ganz dumm, Furz quer sitzt, so und dann sage ich ihr das. Weil dann weiß ich, mir sitzt gerade ein Furz quer. Ja, ja. Ja, aber nicht wegen ihr, sondern wegen irgendeinem anderen Scheiß. Und das Mitteilen, oft am Anfang habe ich das wie als Schwäche empfunden, weil ich halt oft nur Negatives zum Mitteilen hatte, Schmerz mitteilen konnte. Hat mich das auch aber eher so gefühlt bedrückt, es war mir unangenehm, es war mir peinlich, was auch immer dann solche, was für Emotionen dann hochkommen. Aber nach und nach habe ich halt diese befreiende Wirkung gefühlt und es war ja auch bei Schornsteinpapier so, ne, dass mir chronologisch mal auch alles runter von der Seele zu reden und dann wurden halt auch durch das chronologisch Sortierte plötzlich so die Knotenpunkte klar und die Abzweigung und so, okay, da ist das passiert und das war der Grund dafür und deswegen bist du da abgebogen und deswegen hast du das gemacht und also es wurde irgendwie, und ich bin ein sehr logischer Mensch, so, ich habe es vorher noch nicht verstanden und ich habe es auch nie analysiert, mein Leben. Es wurde nur irgendwann der Schmerz immer größer und der Wunsch zur Veränderung, aber keine Ahnung, wie das geht. So, dass ich auf meine Emotionen klarkommen musste, wusste ich zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre. Aber wie soll denn das gehen? Wie soll das gehen? Die Kommunikation ist alles.
Ja, und ich finde das spannend. Du hast ja auch davon erzählt, wie du dann bei Paul deine Geschichte erzählt hast und die einzelnen Videos aufgenommen hast und es dadurch so einsortiert bekommen hast, dadurch, dass du darüber gesprochen hast und jetzt an Schulen stehst und den Kindern und Jugendlichen sagst, sprech darüber, so aus deiner eigenen Erfahrung aus. So, das macht's ja so echt und authentisch einfach und das macht auch deutlich, wie wichtig das ist. Egal was ist, solange du nicht sprichst, kann dir nicht geholfen werden.
Genau.
Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz erklären, ich glaube, weil es noch gar nicht passiert, was Stigma e.V. überhaupt ist und was Stigma e.V.
das
macht?
Das ist ein guter Einwand.
Stigma e.V. ist ein Verein, den wir, ich glaube, 2015 ins Leben gerufen haben, der mit dem Hashtag Lernen aus Lebenserfahrung betitelt ist, im Grunde auch das, was wir tun. Und den Arbeitsplan hat, also den Plan für die Schulen, wie wir da rangehen und so weiter und so fort, das hat Paul auch in Absprache mit mir, aber hauptsächlich aus seinem Kopf nach und nach und mit anderen Leuten natürlich auch mit Pädagogen und so weiter abgesprochen. Diesen Lehrplan, den wir da im Grunde fahren, diesen Seminarplan, immer weiter ausgebaut über die Jahre Und das funktioniert inzwischen sehr gut. Wir sind deutschlandweit unterwegs, machen Seminare in Drogen- und Kriminalitätsprävention, haben viele Mitarbeiter inzwischen, Simon zum Beispiel, Simon Butters Jugendcoaching, genau, den hast du auch kennengelernt, ja, der war den Tag auch dabei. Die Hilli vom Hilfreich e.V., aber auch die Ise vom Selbstzweifelkanal und Sehnsüchtig-Podcast, die Sarah. Das sind alles im Grunde freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
Schöne
uns.
Schöne Grüße an dieser Stelle an alle diese Leute, die gerade aufgezählt wurden.
Genau. Liebe geht raus. Wir sehen uns am Wochenende jetzt, am Freitagabend. Freue mich auf euch. Und ja, das ist im Grunde so das Netz, was wir haben aus selbstaktiven Leuten, alles Ehemalige, alles im Grunde Lebenserfahrungsexperten, wie wir uns nennen, auch an den Schulen. Also, weil das ist, dafür sind wir Experten. Ich habe das 30 Jahre lang gelebt. Erzähl mir nichts. Also, du kannst mir nichts erzählen über Konsum. So, also über neue Substanzen, so natürlich da, also immer neue Erfahrungen und Informationen und Wissen immer gut und wichtig für mich, aber so über die Grundstrukturen, warum, wieso, weshalb wir als Menschen konsumieren und was uns zum Dauerkonsumenten macht, kannst du mir keinen vom Pferd erzählen. So, ich werde dich immer erwischen und dich emotional genau an den Punkt bringen, den du zu bearbeiten hast. So, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist irgendwie meine Superkraft geworden. Die Leute fangen ja auch direkt an, also wie gesagt, die schlimmsten Vögel aus der 8. Klasse sitzen nach der ersten Pause schon ganz vorne, anstatt hinten Kaugummi kauen, schmatzend zu sitzen mit Füßen auf der Lehne vom Vordermann, so, weißt du, so, und der Rektor steht noch irgendwo in der Ecke und guckt sie böse an. So, wie gesagt, das funktioniert halt irgendwie und das, ja, für mich ist das nochmal, also weil ich heute auch nichts anderes mache wie 30 Jahre zuvor. Ich stehe morgens auf und jage jeden Tag das bestmögliche Gefühl. Punkt. Mehr mache ich gar nicht mehr. Ich mache nur das, was mich gut fühlen lässt.
Auf eine andere Art und Weise, wie vorher.
Genau, also jetzt zum Beispiel sind es Ingwer-Shots und Gurke und sowas, ne? Und Gurkenshots und sowas. Ja. Shots müssen es immer noch sein, aber gesunde. Und die Aufgaben, die ich mache, also das macht mich halt auch emotional glücklich, wenn ich an einer Schule bin und sehe, bei dem Achtklässler fällt gerade der Groschen so. Und jetzt hat er es gerafft. Guck mal, man kann es richtig sehen in seinem Gesicht, wie der Groschen gefasst hat, ganz laut geklempert, Alter. So konnten alle hören. So wie es bei ihm Klick gemacht hat. Und das sind so die Momente, die, also für mich, das kannst du mir auch nicht mit Geld bezahlen. So, also das würde ich, tatsächlich haben wir das viele Jahre fast umsonst gemacht. Das wurde dann trotzdem irgendwann anstrengend, weil es natürlich auch mehr wird und man will ja auch irgendwie honoriert werden und nicht 5 Tage unterwegs sein für 350 Euro.
Gute Arbeit muss gut bezahlt werden.
Ja, und da bei der Sozialarbeit, das sind wir auch wieder an einem miesen Punkt, den man nochmal ein ganzes Thema von machen kann. Ne? Es ist immer nie gut bezahlt oder in den seltensten Fällen wird es gut bezahlt. Wir haben da schon ganz gut jetzt unsere Struktur und unseren Marktwert auch mit Stigma e.V. festgelegt. Wir sind krankenkassengestützt, die AOK Niedersachsen hat, glaube ich, unser letztes Videoprojekt mit 50.000 Euro finanziert und so. Also wir sind da auch schon im Krankensystem, ja, in dem präventiven Krankensystem angekommen, so, weil es wird immer mehr in Prävention tatsächlich, Gott sei Dank, immer noch nicht genügend, aber mehr. Also für mein Gefühl, weil vor 10 Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können.
Ja, es ist leider wieder rückläufig. Okay. Also sozialen Arbeit und allgemein gibt es Bereiche, wo die Prävention sehr stark nicht mehr finanziert wird, leider.
Vielleicht machen wir medial irgendwas besonders gut und richtig, dass wir halt wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem an den sozialen Arbeiten. Die machen jeder für sich im stillen Kämmerlein ganz gute, tolle Sachen, aber halt im stillen Kämmerlein. Das große ganze Netzwerk fehlt. Und das ist ja so auch im Grunde die Aufgabe, die sich Stigma da gesetzt hat. So, wir netzwerken, wir verbinden die Leute miteinander, um für jeden im Grunde die richtige Anlaufstelle direkt bei ihm um die Ecke am besten zu bekommen. Und das ist halt, das ist eine Neverending Story. Das ist immer ausbaufähig, ne? Und ihr gehört ja jetzt auch irgendwie mit zu diesem Netzwerk. Man kennt sich, man kann vermitteln, man kann hier, okay, hier macht die Atheist und so. Weißt du?
So hat das ja auch funktioniert. Kannst du ja mal erzählen, wie du deinen ersten... Ja, ja, voll.
Wir sind hier, weil Paul uns angerufen hat. Wir sind über Social Media, also du vorwiegend, mit Paul in Kontakt gewesen. Und wir waren auch schon bei Paul im Büro und haben dann auch über ein anderes Projekt, waren wir da irgendwie im Austausch. Und,
in Osnabrück, mein alten Ort.
Ja, da waren wir, ja.
Und dann waren wir unterwegs und Paul hat angerufen, hat gesagt, ey, wir haben irgendwie Bedarf, wir haben einen personellen Engpass, könnt ihr euch vorstellen, einzuspringen. Und Markus war zeitlich leider eingebunden an den Tagen und ich nicht. Und dann habe ich gesagt, jo, ich mach das.
Wann waren das nochmal? Das ist noch gar nicht, so lange ist es gar nicht her, ne?
Ich würde sagen,
zwei
Monate.
Wir haben den Anruf bekommen am 7. Oktober, einen Tag nach meinem Geburtstag.
Ja, es war schon kalt, ne?
Nee, das war hundertprozentig der 7. Oktober. Wir waren im Hotel gewesen. Da waren wir gerade in Hamburg.
Ja, voll. Also mega cool, wie das auch dann zustande kommt und auch wie dann zusammen kooperiert wird. Und bin da auch richtig froh drüber. Es war für mich eine richtig coole Erfahrung. Und Markus, du hast ja eben gefragt, was macht ihr eigentlich bei Stigma so in der Schule? Und im Kern geht's, glaube ich, darum, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, aber darum, die Lebensgeschichte zu erzählen und darum, darüber zu sprechen, wie wichtig Kommunikation über Gefühle ist und darüber zu sprechen, was Gefühle eigentlich sind und wie wir diese Gefühle versuchen zu verdrängen oder zu pushen durch Substanzen oder andere Dinge, die nicht von Substanzen geprägt sind, aber auch sowas wie Medienkonsum und zu erkennen, dass das immer nur befristet funktioniert und immer nach hinten losgeht und man da immer ein gutes Maß und Auge für haben muss und es kein Ersatz dafür ist, darüber zu sprechen, wie es einem eigentlich geht. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Kern von dem ganzen Schulprojekt.
Genau, achte auf deine Emotionen. Also auch so eine Sache, die ich jeder Klasse dann auch sage, ist so immer in diesen Einzelrunden, dann nicht vor der, also nicht, wenn ich alle drei Klassen vor mir, sondern die in den einzelnen Klassenräumen und mit 20 Mann da sitzen haben oder 15, 22 Mann so. Ich sage, beobachtet mal in den nächsten 6 bis 8 Wochen euer Elternhaus. Und beobachtet, wie die mit Stress umgehen. Was machen die? Konsumieren die? Schreien die sich an? Schweigen die? Prügeln die sich? Also es gibt ja ganz viele Arten, fehl zu reagieren auf Lebenssituationen, auf Stress, auf Qual, auf Schmerz. Also wenn dich dein Leben einfach schmerzt und quält, so diesen Lebensschmerz, den habe ich ja auch empfunden. So, das war, ich habe ja eigentlich gar keinen greifbaren Grund für Schmerz gehabt, außer dass ich mich halt nie gekümmert habe, ne? So, ich habe mich auch immer gefragt, warum? Ja, weil du dich nie gekümmert hast, so, ne?
Und es muss dir halt auch erklärt werden und es muss dir auch vorgelebt werden und wer auch immer das tut, aber ich glaube, du brauchst eine Person mindestens in deinem Leben, die es dir so vorlebt, wie es, ja, so zu 100% funktioniert es nie, aber die zumindest irgendwie über Gefühle sprechen kann und die dir auch sagen kann, okay, das könnte vielleicht eine gute Strategie sein, gerade mit deiner Wut oder Trauer oder wie auch immer umzugehen.
Ja, auch mal dir falsch was vorlebt, aber dann auch richtig handelt und das hinterher kommuniziert und sich entschuldigt und sagt, habe ich überreagiert, Entschuldigung, tut mir leid. Also all das, die alle Facetten, die dann dazugehören. Und wieder beim Thema, dann sage ich den Kids, beobachtet mal euer Elternhaus. Und wenn ihr wisst, wenn ihr beobachtet habt, dann 6, 8 Wochen lang, wie eure Eltern damit umgehen, dann wisst ihr, was ihr könnt oder beziehungsweise nicht könnt. Ne? Und das ist dann so einfach. Sie können nach Hause gehen und das im Grunde ablesen, wenn sie zugehört haben. Dann können sie nach Hause gehen und dann können sie das ablesen. Also ich mache das auch so wichtig da. Es gibt immer wieder dann auch Jungs und so, die anfangen zu weinen, weil sie sich halt emotional auch völlig erwischt fühlen, weil da irgendein Trouble gerade ganz schlimm zu Hause los ist. Und wenn ich das sage, wie gehen denn eure Eltern mit da um? Saufen die? Prügeln die sich? Schweigen die sich tot gegenseitig? Also bestrafen die sich gegenseitig so für schlimme Gefühle, die passieren und so? Oder nehmen sie sich bei der Hand und kommunizieren vernünftig darüber, bis der Schmerz vorbei ist? Soweit das geht auch. Dann ist Schmerz immer noch Schmerz, aber anders. Der Umgang ist ein anderer und er hört irgendwann auf und man zerstört nicht damit. So, und das ist so, Und der Junge, was ich eben noch auch sagen wollte, der stumpf sagte, nein, ich werde es einfach wegignorieren. Ich heule nicht. Nein, ich heule nicht. Gibt keinen Schmerz. Ich sage, wenn du so mit Schmerz umgehst, wirst du nie glücklich werden. So, und das hat so die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, die ich dann mit ihm hatte, das war ziemlich am Anfang der Einzelrunde da mit den einzelnen Klassen, hat schon ein bisschen an ihm genagt. Er hat dann 2-3 Mal ist er noch so drauf angesprungen, so, dass er das trotzdem machen will, so. Und ich habe dann halt erzählt, so ein bisschen, was passiert, wenn du das so betreibst, so. Aber du nimmst ihn ja ganz bewusst als Entscheidung jetzt schon in Kauf mit deinen 15 Jahren. Du sagst Nein zu Emotionen. Punkt. Ich heule nicht. Es gibt keinen Schmerz. Also werde ich mir das, also er verweigert jetzt schon jeglichen Umgang damit. Er wird das ignorieren, hat er gesagt. Ganz wie ein Mann. So steht er da raus, so ist extra aufgestanden. Nein, wie ein Mann. So. Hat auch schon Bart und so. Ja, super. Aber die paar Haare im Gesicht oder am Sack, die werden ja auch nicht helfen, weißt du, so, um da durchzukommen. So, du musst dich mit deinem Scheiß auseinandersetzen und wenn du nicht weinst und nicht darüber redest, wird es dich am Ende auffressen. Punkt. Weil das Schlimme ist, also es wäre ja okay, dann hätte es ja auch bei mir geklappt, mit dem Ignorieren und Wegkonsumieren, wenn es dann wirklich weggehen würde. Safe, ja. Aber das geht ja nicht weg. Das schlimme Gefühl bleibt die ganze Zeit. Und das eine, was da ist, bleibt. Und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und nach 30 Jahren habe ich so ein 40 Tonner voll mit Scheiße hinter mir hergezogen. Also nicht verarbeitete Emotionen. Und genau das ist das, was ich ihm dann auch gesagt habe.
Ein Satz, den du nochmal so vielleicht, wir sind, glaube ich, jetzt schon zeitlich so ein bisschen, wir haben auf jeden Fall eine lange Folge. Hast du einen Satz, den du nochmal so am Ende der Welt mitgeben willst, was du nochmal loswerden möchtest, so um vielleicht nochmal, dass wir so einen schönen runden Abschluss haben?
Ja, klar.
Ein
Satz. Achte auf deine Emotionen, kümmere dich um deine schlimmen Gefühle, weil sonst kannst du nicht glücklich werden. Punkt.
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 Und da machen wir einen Punkt.